Zuerst lasse ich die Bibel daheim, muss die noch suchen und nachher vergesse ich einzuschalten. Das fängt gut an. He? Trudi, deine Brille werden da. Ist das deine, oder? Wenn du sie dann suchst, einfach. He? Ja, ich weiss nicht, wie es euch geht mit Fremdsprachen. Ich habe die Fremdsprachen immer deutlich besser verdreht als beispielsweise Mathematik oder Physik. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, in der Vorbereitung auf die Predigt mit dem Himmlisch für Anfänger, da tut sich noch ganz eine andere Dimension auf. Und danke Gone herzlich für deine Einführung. Das hat gerade sehr auf den Punkt gebracht, um was mir heute geht. Ich möchte mit euch ein bisschen anschauen, wie Gott um unser Herz wirbt. Und möchte das tun anhand eines Gleichnis, das wir im Matthäus-Evangelium lesen. Das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Bevor ich den Text im Original lese, möchte ich euch eine Kurzversion, eine verkürzte Version vorlesen. Es war einmal ein Hausherr, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn. Mit dem Gleichnis, mit dieser Geschichte, knüpft Jesus an eine Lebensrealität an, nämlich an der Lebensrealität von seinen Zuhörern. In der Antike war es üblich, dass der Marktplatz, der Meritplatz, sozusagen das Arbeitsamt war, weil etwa 95% von allen Menschen sind Tageslöhner waren, Taglöhner. Die hatten keine feste Büte, die waren arbeitslos und haben jeden Tag darauf spekuliert und gehofft, dass wenn sie auf den Meritplatz gehen, dass auch jemand kommt und sie anwirbt, um bei ihm zu arbeiten. Die Taglöhner hatten nicht so ein tolles Leben gehabt, die waren in Not, weil wenn sie kennengelernt wurden, die hatten keinen Lohn und entsprechend auch nichts auf dem Tauer, nichts, um ihre Familie ernähren. Zudem hat es immer wieder auch Lohndumping gegeben, dass sie betrogen wurden um ihren Lohn oder auch, dass am Tagesende sie vertröstet wurden und sie eben noch keinen Lohn bekommen haben. Das ist so ein zentrales Thema, dass Jesus das sogar aufnimmt, oder vielmehr Gott das aufnimmt. In der Bibel, im Alten Testament, gibt es mehrere Stellen, die darauf hinweisen, dass man die Taglöhner nicht betrügen soll. Das sind auch Gesetze, die hier gemacht wurden von Gott her, um dieser Diskriminierung entgegenwirken. Was wir hier auch noch erfahren, ist der Lohn, der Silbergroschen. Es ist wahrscheinlich fast schöner, wenn man so konkret ein Stück Geld in der Hand hat, als wenn einfach der Lohn aufs Konto überwiesen wird. Der Silbergroschen, Denar, sagt man auch, das ist wichtig zu wissen, das war ein hoch anständiger Lohn. Das war nicht etwa ein Hungerlohn, sondern das war ganz ein fairer, guter Lohn. Und es heisst da im Text, am Abend sagt er eben dem seinem Verwalter, ruft Arbeiter und gibt ihnen den Lohn. Das heisst, auch da nicht selbstverständlich, sie bekommen ihren Lohn am Schluss des Tages. Und wir können sagen, wenn man die Geschichte jetzt so verkürzt liest, das ist noch so logisch. Da werden Arbeiter angeworben und am Schluss des Tages, am Ende des Tages erhalten sie ihren Lohn. Die Geschichte in dieser Form löst keine Irritation aus. Warum? Weil sie eben unserer Logik folgt und irdischen Prinzipien. Wenn wir den wirklichen Bibeltext jetzt zusammen hören, dann wird es ein bisschen spannender. Ich lese Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Und sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten an, bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen einen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Dass der Hausherr jetzt, wo er die Ernte reif hat und die Arbeit nicht allein bewältigen kann, Arbeiter anwerben, das ist irgendwo noch logisch. Aber man könnte sich doch fragen, also warum gerade fünfmal? Es heisst, die dritte Stunde geht er wieder, dann geht er um die sechste, um die neunte und sogar noch um die elfte Stunde. Fünfmal zieht er aus. Man könnte sich doch fragen, hat er eigentlich nichts Besseres zu tun? Wer wirbt schon eine Stunde vor Feierabend noch Arbeiter an? Wie motiviert sind denn die? Wir werden da zuerst, das erste Mal ein bisschen irritiert in diesem Gleichnis, weil nämlich irdische Prinzipien in Frage gestellt werden. Wir können sagen, es ist wie die Provokation auf der ersten Stufe. Aber damit ja noch nicht genug. Wenn wir das Gleichnis weiterlesen, dann kommt da noch ein weiterer Aspekt rein, nämlich, dass er sagt, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten an. Und dann heisst es noch, und jeder empfing einen Silbergroschen. Ich glaube, spätestens jetzt hat Jesus die volle Aufmerksamkeit gehabt von seinen Zuhörern. Weil jetzt wird es doch ein bisschen schräg. Wir haben doch eben Maßstab, unsere Prinzipien und wir gehen doch davon aus, dass jeder so viel bekommen sollte, wie er verdient. Und jetzt werden die irdischen Prinzipien nicht nur in Frage gestellt in diesem Gleichnis, sondern sie werden schlicht und ergreifend über Bord gerührt, geworfen. Das ist also wie eine Provokation auf der Stufe 2. Und das Verrückte ist, Jesus macht das absichtlich. Er erzählt die Geschichte, er hat die Dramaturgie, die er hier aufbaut, und er bestimmt, dass die Letzten zuerst ausgezahlt werden und dass die Ersten es noch sehen. Das ist ein bisschen fies, oder? Ich merke, dass Gott mit mir dran ist, wenn ich mit der Bibel unterwegs bin, zu realisieren, dass immer dort, wo eine so eine Irritation passiert, wo mich ein Bibeltext ein bisschen angreift oder wie ein Schatten werfen auf mein Gottesbild, dass dort in Wahrheit Gott wie ein himmlischer Scheinwerfer, ein pädagogischer Scheinwerfer auf etwas legt. Es ist eine Einladung. Wie ein biblisches Prinzip kommt es mir vor, dass dort, wo uns etwas piekst, wo uns etwas nervt, etwas irritiert, dass es dort wahrscheinlich etwas zu lernen gibt. Und Jesus war ja ein Rabbi, er war ein Lehrer. Und als Lehrer hat er gewusst um die Kraft der Geschichten. In den Evangelien gibt es insgesamt 37 Gleichnisse. Und wir können sagen, dass Gleichnisse eigentlich Lerneinheiten sind. Es sind bildhafte Geschichten, die uns vom Himmelreich erzählen. Sie sagen uns eigentlich, wenn Gott regiert, nicht Menschen, wenn Gott regiert, ist es so und so. Das heisst, der Zweck der Gleichnis ist die Veranschaulichung, dass wir einen Blick bekommen für Gleichnis und für das, was im Himmelreich eben zählt. Die Gleichnisse, die docken immer am Kontext der Zuhörer andocken. Es fängt immer in etwas an, wo uns vertraut ist oder der Hörer von damals vertraut ist. Aber dann geht es eben noch weiter. Es bleibt nicht so bequem, sondern der Charakter von Gleichnis ist, dass sie etwas Provozierendes haben, dass sie eben gegen die Logik gehen. Wir können sagen, das Fach, das Jesus hier unterrichtet mit seinem Gleichnis, ist eben das Himmlisch als Fremdsprache. Und das Ziel, das er damit verfolgt, ist, dass wir, dass seine Zuhörer himmelstauglich werden. Und eben, er ist ein guter Lehrer und darum hat er auch gute pädagogische Massnahmen und er braucht da die pädagogische Massnahme von der heilsamen Irritation, die uns einlädt, umzudenken. Die Vorliebe für Gleichnis ist sehr typisch für Jesus, weil er immer wieder anstossend war. Er hatte etwas Anstössiges an sich. Das merkt man auch in ganz anderen Kontexten. Seine heilige Unlogik. Es ist wie eine heilige Unlogik. Dann sagt er seinen Jüngern, geht, schickt sie oder, auf Mission, aber geht ohne Kleider und ohne Proviant. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Oder die sind die ganze Nacht auf dem See am Fischen, finden nichts, keine Beute, keinen Fisch. Und er sagt, werfet das Netz neu aus. Zum Petrus sagt er, komm aufs Wasser, wie wenn man das jeden Tag machen würde. Er sagt, wer gross will sein, muss klein werden, herrschen bedeutet dienen. Wenn es kein Wein mehr hat, sagt er, ja, füllt Töpfe mit Wasser. Freut euch, wenn ihr leiden müsst. Liebet eure Finden, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und in dem Gleichnis, das endet mit, die Letzten werden die Ersten sein. Heilige Unlogik. Jesus will nicht Unruhe stiften. Er will nicht uns vor den Kopf stoßen, sondern er wirbt um unser Herz. Es kommt mir vor, dass er in seiner ganzen Lehre und in den Gleichnissen wie versucht zu übersetzen, die Fremdsprache himmlisch für uns, wo wir sie eben nicht verstehen. Darum sagt er auch, mit dem Himmelreich ist es wie. Jetzt heisst es in unserem Text aber noch, hat es noch ein Wörtchen vor dran, es heisst denn. Denn mit dem Himmelreich ist es wie. Und das denn ist ein wichtiges Signal, immer wenn ihr einen Text anschaut. Wenn es ein denn hat, dann müssen wir aufmerken, weil das dann bedeutet, wir müssen den Kontext anschauen. Es ist wie eine Antwort auf etwas, das schon gelaufen ist. Und was geht dem Gleichnis voraus? Das Gleichnis lesen wir eben in Matthäus 20, aber wenn wir im Kapitel vor dran schauen, gibt es zwei Begebenheiten und die sind wesentlich. Das, was zuerst kommt, ist die Begegnung zwischen dem reichen Jüngling und Jesus. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, der kommt, legt sein ganzes heilige Leben Jesus zu Füßen und fragt mit aufrichtigem Herz, was muss ich denn sonst noch machen, damit ich ins Himmelreich komme. Und wir wissen, die Geschichte geht ungewiss aus. Er läuft davon, nachdem Jesus sagt, du alles verkaufen, folg mir nachher. Er läuft davon. Wir wissen nicht, ob er nachher noch umgekehrt ist oder nicht. Das bleibt offen, aber im ersten Moment sieht es so aus, wie wenn er würde versagen, wie wenn er es nicht würde schaffen. Er trinkt nicht durch. Und dann kommt eine kurze Sequenz zwischen Jesus und den Jüngern. Der Petrus als Redner der Jünger sagt wieder einmal mehr etwas und sagt, ja, zahlt sich denn der Glaube aus? Wir haben ja eben, wir sind gekommen, wir haben alles zurückgelassen, unser Boot und unsere weiss nicht was. Wir sind gekommen, wir haben den Preis gezahlt und wir sind früh gekommen. Nämlich dann, wo du das erste Mal gerufen hast. Und da kommt ein bisschen etwas zum Ausdruck. Da schleicht sich eine Note drin hinein, dass die Jünger sich eigentlich erheben über den Jüngling, der es nicht packt. Da passiert so ein bisschen wie ein Triumph. Die Jünger checken, hey, wir sind unterwegs, der hat es nicht geschafft. In diesem Kontrast entsteht wie ein Machtgefälle. Sie fühlen sich besser als er. Und da, in diese Situation hinein, kommt das Gleichnis. Die Jünger reagieren auf einen Jüngling und Jesus reagiert auf die Reaktion der Jünger. Und im Übrigen ist ja das Gerangel um Status und den besten Platz links und rechts von Jesus ist ein Dauerthema in den Evangelien. Das finde ich immer wahnsinnig beruhigend, weil ich habe die Tendenz definitiv auch. Also, das Gleichnis kommt in eine bestimmte Situation hinein und es steht, das ist eine irdische Geschichte, die für eine himmlische Realität steht. Wenn wir nur irdisch menschlich schauen, dann sehen wir, da ist ein Hausherr und seine Ernte, die reif ist. Das Weingut könnte man als Symbol nehmen für die Erde. Da gibt es offenbar Taglöhner, die Arbeit brauchen. Und der Hausherr gehört zu den Reichen, die die Arbeit geben kann. Es gibt erste und letzte, die zuerst vom Meritplatz abgeworben werden und dann noch die zuletzt kommen. Und dann fängt der Mensch an zu rechnen. Da haben wir eben den Maßstab. Wenn man am Anfang geworben wird, ein Silbergroschen, ein Denar. Wenn man jetzt etwas später geworben wird, dann wäre es wahrscheinlich etwa 3/4, Halbtag noch einen halben Silbergroschen, 1/4 Silbergroschen. Und wenn dann jemand noch eine Stunde kommt, kann arbeiten, man rechnen, oder, dann wäre es wahrscheinlich etwa 1/12 von dem Silbergroschen. Und der Lohn ist auch klar, es geht um Geld. Das ist unsere Sicht. Und wenn wir dieser Sicht die himmlische Sicht eben entgegenstellen, dann wird es spannend. Das Gleichnis, die Geschichte steht für das Himmelreich, wie es zu und her geht, wenn Gott herrscht. Und darum ist der Hausherr und die Ernte ist eigentlich ein Symbol oder eine Veranschaulichung von Gott und seiner Heilsgeschichte. Es geht hier um das Reich Gottes, um den Himmel. Und im Gegensatz zu unserer irdischen Einteilung, eben von Status und Ansehen und Lohn und weiss auch nicht was, geht es Gott einfach um Menschen. Vor Gott sind wir alle Taglöhner, alle, unabhängig von unserem Kontostand. Und es geht eben nicht um Erste und Letzte. Bei Jesus geht es überhaupt nicht um die Reihenfolge, sondern es geht um erwählte Menschen und berufene Menschen. Darum rechnet Gott auch nicht, sondern Gott schenkt. Jeder bekommt ein Silbergroschen. Und der Lohn ist das Heil, wo wir uns nicht verdienen können, sondern wo Gnade ist. Jetzt ist nicht nur das Drehbuch spannend, das da Jesus uns zeigt, sondern eben auch die Logik, die dahinter ist. Auch da gibt es wieder eine irdische Logik. Wir können sagen, Taglöhner, die sind darauf angewiesen, dass sie ihr Geld bekommen. Also ist eigentlich der Lohn nachher wie die tägliche Erlösung von ihrem Hunger. Die Realität kennen wir nicht. Aber das war dann die Realität gewesen und an vielen Orten auch immer noch heute die Realität. Es ist auch menschlich, irdisch, logisch, dass man nur begrenzt wirbt. Es macht wirklich nicht Sinn, so spät noch jemanden anzuwerben. Weil du brauchst schon eine Stunde, um den einführen, oder? Einführen. Dann ist es auch so irdisch gesehen, dass eben die Ersten zählen, weil das sind wahrscheinlich auch die, die stattlich also gut gebaut sind, stark haben ausgesehen oder so, sind wahrscheinlich die Ersten. Das ist ein bisschen wie beim Turnen in der Schule, oder? Wenn man ausgewählt wird, die Gruppe, am Schluss kommen dann noch die, die vielleicht nicht so viel können liefern. Und dass man bekommt, was man verdient, das ist auch irdisch. Wir haben Leistung und Gegenleistung, das ist ganz einfach. Aus diesem Grund ist es auch nachvollziehbar, warum sich die Ersten übervorteilt vorkommen. Sie kommen sich beschissen vor. Das ist, glaube ich, für uns recht nachvollziehbar. Warum? Weil es logisch ist. Und es ist eben die Logik von einem Lohnarbeiter. Und dieser Logik will Gott etwas entgegenstellen. Die himmlische Logik, die ist anders. Da geht es nicht um, das tägliche Brot ist auch etwas, das Gott kümmert. Er will uns auch versorgen. Aber es geht ihm um so viel mehr. Es geht ihm um unser Herz. Es geht um ewige Erlösung von der Verdammnis. Das hat ganz eine andere Dimension als die tägliche Erlösung vom Hunger. Und Gott wirbt unbegrenzt, völlig unlogisch, bis zur letzten Stunde. Immer wieder geht er den Menschen nach. Bei ihm zählen die Ersten, vielmehr die Letzten, wie die Ersten. Und es geht ihm eben nicht darum, dass wir bekommen, was wir verdienen, weil dann kommen wir nicht so ganz auf unsere Rechnung, sondern bei Gott bekommen wir das, was wir brauchen. Er fokussiert auf unsere Bedürftigkeit und stellt dieser Gnade entgegen. Die Letzten, vielmehr die Ersten, die werden nicht beschissen in diesem Gleichnis. Aber die Letzten, die werden versorgt, obwohl sie es nicht verdienen. Und sie werden in dem ganz klar auch gewürdigt. Und das ist eine andere Mentalität, die Gott uns hier ans Herz legt. Es ist die Mentalität von uns als Gottes Kind. Das ist genau auch das Dilemma vom älteren Bruder beim verlorenen Sohn-Gleichnis, wo sagt, du hast mir nie irgendetwas und ich bin immer da gewesen. Und der Vater sagt zu ihm, schau, alles was mir ist, ist dir. Wenn wir nicht rechnen. Wir bekommen das, was wir brauchen und wir dürfen als Gottes Kind unterwegs sein. Ich habe vorhin gesagt, dass die Murre ist für uns wahrscheinlich alle verständlich. Das Himmlisch, hat Gona auch gesagt, ist eine Fremdsprache. Und es bleibt wahrscheinlich auch eine Fremdsprache. Dieser Widerspruch ist nachvollziehbar und ist wahrscheinlich auch unsere eigene Frage. Wie kannst du die Letzten uns gleichstellen, wo wir den ganzen Tag schon die Last haben getragen und den ganzen Tag an der brütigen Hitze waren? Was hier mitschwingt, ist ein Vorwurf. Du bist nicht gerecht. Die Letzten bekommen zu viel. Es geht ihnen nicht schlechter als uns. Und das haben sie nicht verdient. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Eifersucht, Missgunst, da gibt es so eine erste Stufe, dass wenn man etwas nicht hat, wenn man einen Mangel hat, jemand hat das aber und man hat es gern, dann wird man eifersüchtig. Ich glaube, das kennen vermutlich alle, mehr oder weniger. Aber da haben wir noch eine Stufe mehr. Die haben genug, sie haben genug und sind eifersüchtig, weil die anderen nicht weniger haben. Merkt ihr, das ist ein kleiner Unterschied. Und dann könnte man doch zumindest denken, ja, also das passiert uns eigentlich nicht. Das Problem bei mir ist immer, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann hat Gott so die Angewohnheit, dass er mir sicher mindestens ein Beispiel aus meinem eigenen Leben vor die Nase stellt, damit ich dann auch wirklich begreife, was ich gerne lernen möchte. Und so war es, dass ich über die Ufer zu Rasa war, einen Auffahrtstag geleitet dort. Und weil wir ausgebucht waren, waren die Speissäle voll und wir mussten ausweichen auf eine Cafeteria, wo man sonst nicht isst. Und am ersten Abend hat es uns gereicht, dass der Roman und ich mit dieser kleinen Gruppe in diesem anderen Räumchen waren. Und es war alles gut, das Essen war wie immer sehr fein. Drei Salate gab es zur Vorspeise, nachher Hauptgang, wunderbar. Es war alles gut bis am nächsten Tag, wo wir dann wieder im normalen Speissaal waren und ich gesehen habe, dass es dort 5 oder 6 Salate gegeben hat. Ich habe wirklich genug am Abend vorhin. Wirklich. Ich schaue schon, dass ich genug bekomme. Aber, als ich am nächsten Abend gesehen habe, dass die vermutlich am Abend vorhin auch schon 3 Salate mehr Auswahl hatten, gefunden, nein. Und das ist für mich so ein Beispiel, ich weiss nicht, wie es euch geht. Da ist ein Erlebnis mit Gott und man kommt vor und hat ein Zeugnis und hat eigentlich Freude an dem. Und nachdem man davor war, kommt noch jemand anderes und hat irgendwie noch ein grösseres Erlebnis gemacht und plötzlich haben wir so das Gefühl, naja, unseres ist nicht wirklich so und man ist eifersüchtig, dass der andere mehr mit Gott erlebt. Oder manchmal geht es mir auch so im Ausverkauf. Wenn ich natürlich etwas finde, das 20% Rabatt hat, dann habe ich extrem Freude. Wenn mir aber nachher eine Freundin erzählt, dass sie das gleiche Stück die Woche drauf zu 50% bekommen hat, genau, dann spürt ein bisschen, wo es durchgeht. Wie kannst du diese Letzten uns gleichstellen, die wir des ganzen Tages Last und die Hitze getragen haben? Wie kannst du so ungerecht sein, die bekommen zu viel. Und der Hausherr tut zurückfragen, und zwar ziemlich prägnant. Er sagt, darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Ups. Oder siehst du so scheel? Scheel ist, der Luther braucht das Wort, ist ganz altmodisch, das hat einfach ein bisschen schräg, oder? Schaust du so bös, weil ich gütig bin? Oder in anderen Übersetzungen heisst es, oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin, grosszügig bin? Gott tut mit dieser Rückfrage die Rolle klären. Wer ist der Geber und wer ist Empfänger? Er ist Vater grad. Er hat einfach den Spiegel hinne. Und er sagt ziemlich direkt, los, hast du ein Problem? Hast du ein Problem mit meiner Güte? Mir kommt es ein bisschen vor, wie wenn Jesus mit dem Gleichnis uns warnen von einer Krankheit. Und zwar gibt es im Griechischen das Wort Sklerokardia. Und das heisst Herzenshärte. Herzenshärte. Ein unbarmherziges Herz. Der Hermes Ronchi, er ist ein katholischer Theologe und Priester, sagt etwas zu dieser Herzenshärte, die mich sehr getroffen hat. Er sagt, keine Krankheit fürchtet und bekämpft Jesus so sehr wie die Sklerokardia, das versteinerte Herz. Sie macht Menschen zu Regelwerksbürokraten und Analphabeten des Herzens. Wer von dieser Krankheit befallen ist, begegnet nicht dem Leben, man könnte auch sagen, nicht den Menschen, sondern nur den eigenen Vorurteilen. Wenn euch nur das bleibt von meiner Predigt, aber es bleibt euch, dann bin ich froh, nämlich das, dass Gott um unser Herz wirbt. Er hat sich zum Ziel gemacht, uns weich zu klopfen. Und das ist vielleicht nicht immer ganz so angenehm. Das kann mal weh machen. Aber ich glaube, wir sind alle wirklich eingeladen, Gott reinzureden. Mir kommt es manchmal ein bisschen vor, und das ist jetzt ein kleiner steiler Begriff, ich weiss es, dass es wie eine göttlich heilsame Demütigung gibt. Eine göttlich heilsame Demütigung. Und dass das Wort von Gott manchmal eine Zumutung ist, lesen wir beispielsweise auch im Hebräerbrief. Kapitel 4, Verse 12 und 13 steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Man könnte auch sagen, es geht durch Mark und Bein. Es deckt auf, wer wir wirklich sind. Wir sind wie angenehm, dass das ist. Wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. In einer anderen Übersetzung heißt es, richtet die Regungen und Gedanken des Herzens. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Ich würde euch am liebsten den Fiebermesser stecken und mal schauen, wie so ein Unbehagensbarometer ist. Wenn man diesen Text liest, finde ich, könnte einem durchaus Angst und Bang werden. Weil das ist, glaube ich, etwas vom Gefährlichsten für uns, die Entlarvung. Offensichtlich zu werden mit allem, was in uns drin ist, was ja nicht nur schön ist. Es könnte einem Angst und Bang werden, wenn es nicht Gott wäre. Wenn es nicht Gott wäre. Aber es ist Gott. Es ist Gott, der verheißt im Hesekiel 11, 19. Und ich werde ihnen ein Herz schenken, in dem Einigkeit herrscht. Und ich werde ihnen einen neuen Geist geben. Ich nehme das Herz aus Stein aus ihrem Körper und gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch, damit sie sich an mein Gesetz halten und meine Gebote beachten und befolgen. Dann werden sie wirklich mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Gott lockt uns raus aus dieser Lohnarbeitermentalität. Er möchte uns verführen, dass wir aufhören zu rechnen. Er möchte uns in die wahre Identität als Kind von Gott hineinführen. Und wir müssen keine Angst haben, wenn er an uns arbeitet. Wir müssen keine Angst haben, es ist Gott. Gott legt Hand an unser Herz. Wir müssen auch nicht murren, wir müssen uns nicht aufregen, wir müssen uns auch nicht auflehnen. Es ist Gott. Gott möchte an unserem Herz arbeiten. Es ist der Vater, der sich uns nähert. Ich möchte zusammenfassen. Gott scheint es ein Herzensanliegen zu sein, uns umzugestalten, uns zu verändern. Und es ist eine Tatsache, das können wir einfach voraussetzen, dass alle Menschen immer wieder kranken an ihrem Herz. Alle, nicht nur die Heiden, nicht nur die, die Jesus nicht kennen, sondern wir alle, wir Christen. Es ist notwendig, dass eine Wesensänderung passiert in unserem harten Herz. Notwendig, weil wir sonst eben in die Not kommen und Not auch auslösen. Was mich immer wieder extrem tröstet, ist, dass Jesus ja von sich sagt, er ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Und das bedeutet nichts anderes, als dass unser Scheitern, wo für uns manchmal einfach der Untergang zu sein scheint, dass unser Scheitern für Gott nicht das Ende, sondern der Anfang ist. Manchmal braucht es so eine Kapitulation, damit wir Gott wirklich an uns hinlassen. Darum auch Glauben für Anfänger. Wir bleiben Anfänger. Ich glaube, bei himmlisch gibt es nicht wirklich fortgeschrittene Kurse. Wir dürfen immer wieder Anfänger bleiben. Oder werden. Jetzt ist es ja noch so, dass in dem Hesekiel-Text heisst, er macht hier auf, nimmt das steinerne Herz raus, gibt ein lebendiges Herz rein. Das tönt definitiv ein bisschen nach einer Operation. Und das wäre ja noch so gäbig. Am besten mit Vollnarkose, oder? Dass wir nichts merken, dass nichts weh macht, dass es einfach austauscht wird und wir erwachen wieder und es sind einfach andere Menschen, haben sie im Griff. Ich weiss nicht, also wenn das jemand von euch erlebt hätte, würde ich gerne mal noch mit euch abmachen und ein bisschen mit euch pläudern. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass selten Gott operativ an uns arbeitet oder über eine Operation, sondern dass eben das ein Prozess ist, dass Gott prozesshaft mit uns unterwegs ist, dass er ein Leben lang als Trudi, ich habe nicht ausgerechnet, wie alt das sie ist, aber mit ihrem Langen unterwegs ist. Und mit Gott ist ein Leben lang mit uns unterwegs und er versucht, uns Barmherzigkeit zu lehren. In dem Wort Barmherzigkeit ist ja auch das Herz. Wir können sagen, Barmherzigkeit bedeutet ein Herz haben für die Armut. Ein Herz haben für die innere Armut bei mir selber, aber auch bei anderen. Und dass unser menschliches Vermögen begrenzt ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Das sehen wir auch bei den Jüngern, wenn wir nur an Petrus denken, zum Beispiel, der ihn dreimal verleugnet, obwohl er gesagt hat, er wird auf keinen Fall stolpern. Unser menschliches Vermögen ist begrenzt. Wir bleiben Anfänger. Und ohne Gottes Geist haben wir keine Chance. Er ist der, der führt, und er ist auch der, der überführt. Und wir haben die einmalige Chance, dass wir uns an Überwinder hängen können. Wir müssen nicht selber krampfen, wir müssen nicht selber überwinden, wir können uns an Überwinder hängen. Wenn wir seine Annahme, seine Vergebung annehmen, dann können wir umkehren. Und wir haben eigentlich nichts anderes zu tun, als Gott immer wieder einfach unser Herz hinzustrecken, ihn hinzulassen. Das heisst, es geht nicht um Leistung, sondern um Einwilligung. Ein bisschen wie Maria. Einwilligen in das, was Gott mit uns vorhat und auch wenn es eine Korrektur wäre. Im Epheserbrief sagt der Paulus, und das ist ganz wesentlich, finde ich, ich bitte den Vater, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist am inneren Menschen, wir können auch sagen am Herzen, stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr in der Liebe Gottes tief verwurzelt und fest gegründet seid. Da wird der Vater erwähnt. Es wird erwähnt, dass es durch den Geist passiert und dass es um Christus geht in uns. Das heisst, das ist eigentlich ein Text, der auf die Dreieinigkeit von Gott hinweist. Und mir ist wie neu bewusst worden, wir sind so privilegiert, weil eigentlich haben wir drei Coaches auf einmal mit dem Gott. Wir haben so viele verschiedene Hilfen auf dem Weg mit unserem eigenen Herz. Und es geht einfach darum, Christus als der Eigentümer von meinem Herz
eben zu bejahen, statt ihn einfach nur als Gast zu dulden. Der Augustinus sagt, Gott sehnt sich danach, dass wir uns nach ihm sehnen. Und der Hermes Ronki, den ich vorhin schon mal zitiert habe, formuliert das ein bisschen anders. Er sagt, Jesus kommt, um unser Fragen, unser Wünschen, unser Sehnen, und ich habe auch noch ergänzt, unser hartes Herz zu evangelisieren. Er möchte Hunger nach dem Himmel in uns wecken. Das bedeutet nichts anderes, dass auch mehr Christen täglich neu evangelisiert werden müssen. Dass das Evangelium täglich wirklich in unser Herz plumpst und dann auch das Herz fängt an, weich klopfen. Die Frage ist halt einfach, lassen wir das zu? Darf Gott uns liebevoll, aber konsequent entlarven und an unserem Herz arbeiten? Ich möchte beten. Jesus, mir bewegt das, dass du so viel Interesse hast an meinem Herz. Dass du mich nicht einfach mir selber und meinem Wurschteln überlässt, meine Muster, meine Maßstab, meinem Rechnen, sondern dass du wirbst um mein Herz, weil dein Motiv die Liebe ist und weil du dir so fest wünschst, dass wir alle immer mehr von diesen Lohnarbeiter zu Gottes Kind werden, in der ganzen Würde, in der ganzen Fülle, die das beinhaltet. Herr, und du kennst unser Herz, das so zerrissen ist und so abgründig auch immer wieder, bei allem, was gut ist, wo wir auch Freude haben können. Herr, wir sind darauf angewiesen, dass du uns immer wieder evangelisierst. Dass dein Evangelium unser Leben und unser Fühlen und Denken und unseren Umgang auch mit Menschen durchdringt und verändert. Und es ist so gut zu wissen, dass wir das nicht selber machen. Dass es nicht unsere Kraft und Leistung ist, unser Vermögen, sondern dass es Gnade ist und dass du uns auch dort, wo es nötig ist, aufmerksam machst. Dass wir nicht Angst haben, dass wir etwas verpassen oder dass wir irgendwie auf Abwägen kommen, sondern du kannst den Spiegel hinhalten. Durch dein Wort, durch Menschen, durch Erfahrungen. Und dafür möchte ich dir danken und ich möchte mich einfach wirklich, obwohl das immer wieder auch Vertrauen braucht, jeden Tag neu dir ausliefern und deinem Prozess, wo du mit mir gehst. Und das bitte ich für uns alle, dass du an uns schaffst, dass du uns weich klopfst. Danke vielmals. Amen.